HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
In einer neuen großen Koalition soll es kein Digital, dafür aber ein Heimatministerium geben.
Das ist ein ganz überragendes Ziel und weit mehr als Dirndl und Lederhose. Folklore.
Heimat ist da, wo ich geboren bin.
Sich wohlfühlen, sich zu Hause fühlen. Die Menschen, die man kennt.
Der Begriff fängt sofort auf all das, worüber wir reden, wenn wir von konservativem Geist sprechen. Also christliches Abendland, Leitkultur, Patriotismus.
Deutschland war die Heimat unserer Vorfahren. Deutschland muss die Heimat unserer Kinder bleiben.
Nach dem schlechten Abschneiden von CDU und SPD brauchen wir eine Antwort, wie wir umgehen mit dem Begriff Heimat. Wir sollten ihn nicht den Rechtspopulisten alleine überlassen.
Wenn es um die Entwicklung der Regionen in Bayerns geht, dann ist es mit Sicherheit richtig gewesen und wird weiter richtig sein, ein eigenes Heimatministerium zu haben.
Ich glaube, dass etablierte Parteien, vor allem gerade CDU und CSU, natürlich jetzt eine Menge tun müssen, um diese brachliegenden Sehnsüchte doch relativ vieler Menschen offenbar wieder einzufangen. Und da ist dieses Heimatministerium zumindest ein Symbol.
Die GroKo kommt, der Koalitionsvertrag steht, soweit so gut. Und was wird sich jetzt eigentlich ändern in Deutschland? Eines ist tatsächlich neu, das gab es in Berlin noch nie. Ein Bundesministerium, das sich um unsere Heimat kümmern soll. Horst Seehofer wird Minister für Inneres, Bau und Heimat. Tja, brauchen wir sowas oder ist das nur ein kleiner Tribut an die deutschdümelnde Konkurrenz von rechts außen? Und was bitteschön soll denn ein Bundesheimatminister leisten von Kiel bis nach Konstanz? Ist das nicht eher eine Landesaufgabe, wenn überhaupt? In Bayern gibt es bereits so einen Heimatminister. Kümmert der sich um die Förderung der Blasmusik, um die Brauchtumspflege oder meint man eher den Heimatschutz in Bayern? Heimat, ein Wort macht Politik, so heißt unsere Sendung heute.
Unsere Heimat, so wie sie damals in der DDR besungen wurde von den jungen Pionieren. Heute wird dieses Lied in Ostdeutschland wieder gern gespielt, wenn Wutbürger aufmarschieren oder die AfD demonstriert.
Deutschland war die Heimat unserer Vorfahren. Deutschland muss die Heimat unserer Kinder bleiben. Deutschland ist unsere Heimat. Unser Land und unsere Nation. Dankeschön.
Björn Höcke von der AfD. Heimat, ein emotional aufgeladener Begriff, der von ganz links bis ganz rechts funktioniert und den auch die CDU jetzt nicht mehr anderen überlassen will.
Die Heimat, das ist der Ort, wo man zu Hause ist. Das ist der Ort, wo die Menschen leben, die einem nahe sind, die einem vertraut sind.
Ministerpräsident Volker Bouffier legte im Dezember eine Initiative Heimat Hessen auf. Bayern und Nordrhein-Westfalen haben sogar schon ein Heimatministerium. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhob die Heimat quasi zum Staatsziel.
Wer sich nach Heimat sehnt, der ist nicht von gestern. Im Gegenteil. Je schneller die Welt sich um sich dreht, desto größer wird eben die Sehnsucht nach Heimat dorthin, wo ich mich auskenne. Meine Damen und Herren, die Sehnsucht nach Heimat, nach Sicherheit, nach Entschleunigung, nach Zusammenhalt, diese Sehnsucht nach Heimat, die dürfen wir nicht den Nationalisten überlassen.
Und auch nicht den Amateuren. Die neue Bundesregierung will die Heimat jetzt professionell verwalten, in einem Ministerium für Inneres, Bauen und Heimat. Und kein geringerer als Horst Seehofer soll sich nun um die Heimatpflege kümmern.
Das ist ein ganz überragendes Ziel und weit mehr als Dirndl und Lederhose, Folklore. Es gehört auch dazu, zu unserer Kultur. Woanders gibt es wieder andere Kulturinhalte. Und wir wollen beides. Oder wir wollen das machen, was die Menschen praktizieren in ihrer Heimat.
Das klingt noch etwas schwammig. Ist Seehofer, der als Innenminister ja auch über die Einhaltung der inoffiziellen Flüchtlingsobergrenze wacht, nun eher für den Heimatschutz zuständig? Motto, das ist unsere Heimat, nicht eure. Gibt er eher den Direktor des Nationalen Heimatmuseums? Oder kümmert er sich ganz praktisch darum, dass wieder mehr Ärzte aufs Land gehen, die Dorfschule gerettet und der Tante-Emma-Laden wieder eröffnet wird, dass Sammeltaxen auch die letzte Milchkanne mit der großen, weiten Welt verbinden. So wie Robert Habeck den Heimatschutz versteht. Auch der neue Vorsitzende der Grünen hat ja schon gefordert, den Begriff Heimat nicht der AfD zu überlassen.
Es ist eben falsch zu sagen, die ländlichen Räume werden von der Politik vergessen. Die Energiewende findet nicht in Berlin statt, sondern die Windmühlen stehen im ländlichen Raum. Die stehen auch in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Der Wandel in der Landwirtschaft und damit Dörfer, die keine Bauern mehr haben, dafür große Viehbestände, große Schlachthöfe, der Verlust von Jobs in der Landwirtschaft, die dann kompensiert werden durch Erntehelfer, das ist alles ländlicher Raum.
Für Horst Seehofer aber, das unterstellt ihm etwa die Linke, ist vor allem eines wichtig, dass er mit seinem schönen neuen Heimatministerium von Berlin aus herrlich Wahlkampf machen kann. Denn im Herbst wird schließlich in Bayern gewählt. Aber solche Kritik lässt Seehofer abtropfen. So sei das auch gewesen, als das Heimatministerium in Bayern eingeführt wurde.
Wir haben in Bayern hier einen prächtigen Erfolg. Und wenn Sie sich in Bayern in der politischen Landschaft genau umschauen, war das am Anfang sehr ablehnend. Und heute kommt bei jeder Partei die Heimat an vorderster Stelle.
Andreas Reuter über Heimat und Politik. Wie sinnvoll ist so ein Bundesminister für Heimat? Das fragen wir Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur bei der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Brauchen wir einen Bundesheimatminister?
Nein, wir brauchen ihn natürlich nicht. Wir haben ihn bisher nicht gebraucht und wir brauchen ihn auch jetzt nicht. Und es ist auch ein großes Wagnis, denn eines ist doch ganz klar. Wenn jetzt sogar ein Bayer namens Horst Seehofer, der ja Innenminister vor allem wird, Innenminister mit der harten Maßgabe, so etwas wie Law and Order, den Rechtsstaat wieder verstärkt durchzusetzen, wenn der mit einem großen, weichen Begriff wie dem Heimatbegriff versucht, Politik für ganz Deutschland zu machen, dann ist das etwas völlig anderes als die Ambition eines bayerischen Vorgängers, nämlich Markus Söder, sein zukünftiger Nachfolger, der in Bayern für eine regionale Landschaft den Heimatbegriff aufgefüllt hat. Die große Schwierigkeit, und das ist die Herausforderung, wird darin bestehen, so etwas wie einen gesamtdeutschen Heimatbegriff zu formulieren. Und ich bin sehr gespannt, ob das Horst Seehofer gelingt.
Und da gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied. In Bayern gehört das Heimatressort zum Finanzministerium. In der Bundesregierung soll es zum Innenministerium gehören. Was ist der Unterschied?
Das macht sehr viel aus, denn eines müssen wir sehen. Das, was Markus Söder unter Heimat verstanden hat, war die Heimatpflege. Das war in einem florierenden Bundesland wie Bayern mit gefüllten Taschen durch die Lande zu ziehen und überall sowohl schöne Straßen zu bauen, Schwimmbäder einzuweihen, Museen einzuweihen. Das heißt, es war eine Landschaftspflege, kann man es sagen, mit der er sich übrigens gewaltige Loyalitäten in Bayern verschafft hat, die ihm maßgeblich auch zu seinem Amt jetzt verhelfen werden. Das ist etwas völlig anderes. Ein Heimatbegriff, der grundiert werden kann mit finanzieller Unterstützung, der letztlich auch ein weiches Phänomen der Finanzierung beinhaltet. Was Horst Seehofer jetzt leisten muss, und das macht es viel, viel schwieriger, ist die Verbindung eines Innenressorts, das nun harte Maßgaben verlangt. Es verlangt beispielsweise auch, denn das hat sich die CSU ausdrücklich auch auf ihre Fahnen geschrieben, harte Ausweisung, Ausgrenzung beziehungsweise die Abschiebung von nicht geduldeten Migrantinnen und Migranten. Das heißt, es ist eine harte Law-and-Order-Politik, die die CDU und vor allem die CSU sich auf ihre Fahnen geschrieben hat, und die soll jetzt eine Verbindung eingehen mit einem weichen Heimatbegriff. Man muss sich sicherlich so etwas vorstellen wie eine bundespolitische Leitkulturdebatte, aber wir haben ja in den letzten Jahren schon erlebt, wie schwierig letztlich es ist, so etwas wie ein nationales Heimatverständnis zu formulieren, denn wir müssen uns alle bewusst machen. Das, was wir unter Heimat verstehen, ist offensichtlich in Deutschland weit, weit regionaler grundiert. Und das ist übrigens zuallererst in Bayern der Fall, wo ja die Devise nicht zuletzt lautet, mir san mir, Laptop und Lederhose, man also ein sehr spezifisches Heimatverständnis hat. Insofern bin ich mal sehr gespannt, ob der Horst Seehofersche Anspruch gestern, der ja sehr vollmundig nach den Koalitionsverhandlungen vor die Presse trat und sagte, passt schon, sichtlich stolz auf sein Ministerium, ich bin sehr gespannt, ob ihm das noch ein großer Gefallen ist, dass er diesen Heimatbegriff jetzt für ganz Deutschland formuliert. Muss.
Wo ist die Schwierigkeit, den Heimatbegriff auf ganz Deutschland zu beziehen?
Naja, fragen Sie sich doch mal selbst, was ist die Heimat für alle Deutschen? Ist das nicht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, zum Teil, was eben in Bayern heimatlich ist? Also ich glaube, wir sind alle sehr viel stärker folkloristisch regional mit einem Heimatbegriff konnotiert. Und wenn es in einem großen, mächtigen Staat wie Deutschland um einen Heimatbegriff geht, dann sind wir sehr schnell bei einer Leitkulturdebatte, die immer auch so etwas wie Ausgrenzung bedeutet. Und das wird eine große Aufgabe der nächsten 4 Jahre sein. Wie integrativ kann Deutschland sein? Was kommt zu unserem Verfassungspatriotismus, zu unserem Grundgesetzverständnis, auf dem ja alle Deutschen stehen müssen, übrigens auch die, die ansonsten hier als Nichtdeutsche leben. Was kommt dazu? Horst Seehofer wird die Aufgabe haben, so etwas gesamtdeutsch zu formulieren. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und nicht zuletzt übrigens auch für einen Bayern. Denn die Bayern und auch nicht zuletzt Horst Seehofer ist in den letzten Jahren ja ganz stark als bayerischer Ministerpräsident aufgetreten. Und davon muss er ein Stück weit Abstand nehmen.
Das heißt also, wenn man den Begriff Heimat in das Innenministerium packt, dann ist das eher sowas wie Richtung Heimatschutz?
Ja, das ist natürlich eine große Gefahr. Und das kam auch übrigens sofort auf. Also man kann es ein Stück weit bei den Begriffen, die einem sofort einfallen, nämlich Heimatschutz und vielleicht wirklich Heimatmuseum ansiedeln. Der Heimatschutz als eine harte Begrifflichkeit mit all ihren schwierigen Konnotationen, der Ausgrenzung derer, die nicht dazugehören. Die große Auseinandersetzung über die Frage, was macht Zugehörigkeit zu Deutschland aus? Also die Nähe auch zu der Diktion, die von der AfD gebracht wird, wo stark diejenigen, die ethnisch deutsch sind, in den Mittelpunkt gestellt werden. Und die anderen, Migranten und anderen, aber am liebsten gesagt wird, wir brauchen eine Minusintegration. Diese Frage, was ist Heimatschutz, beziehungsweise ist es eben gerade nicht, wann wird so etwas gefährlich und wo geht es wirklich um die Formulierung eines integrativen Heimatbegriffs, das ist eine ganz neue Herausforderung. Und ich habe große Zweifel, ob die CSU sich damit wirklich einen Gefallen getan hat, diesen eigentlich doch klaren, umrissenen innenpolitischen Bereich mit einer derartigen weichen Begrifflichkeit aufzuladen, die aufzufüllen nicht sehr, sehr leicht sein wird.
Was ist die Gefahr an diesem Konzept?
Naja, die Gefahr besteht nun eben darin, dass letztlich es sehr viel einfacher ist, Gesetze durchzusetzen, wie das Innenministerium es klassischerweise begreift, also Gesetze zu machen von der Polizei, vom Bundesgrenzschutz, all diese Themen, die letztlich innenpolitische Zentralaufgaben sind, die übrigens auch jetzt im neuen Ministerium schon alleine durch die Tatsache, dass das Bauministerium noch dazukommt, auch schon erheblich erweitert sind. Diese Aufgabe dann noch, ich nenne es einmal zugespitzt, zu einer mentalen Integrationsaufgabe, zu einem mental fast Infrastrukturministerium aufzuladen durch den Heimatbegriff, das ist ungemein schwierig. Wir alle haben doch gegenwärtig, und deswegen tappen wir im Dunkeln ein Stück weit, wir haben doch alle gar keine Vorstellung, was ein Heimatministerium bedeuten soll. Deswegen meinte ich, das soll das die Einrichtung von primär musealer Herkunft sein, werden wir uns auf eine gemeinsame heimatliche Geschichte beziehen. Da merkt man schon sehr schnell, dass der Heimatbegriff ungemein weit ist und es sehr, sehr schwierig wird, es gemeinsam zu fassen. Das fängt übrigens auch an, schon bei einem Verständnis von Geschichtspolitik, eine hochspannende Frage, wie soll eigentlich die Geschichtspolitik der nächsten Jahre beschaffen sein, wenn es immer schwieriger wird, in einer Bevölkerung, in der mehr und mehr nicht ethnisch Deutsche beziehungsweise in langen Generationen hier sozialisierte Deutsche leben, wie kommt man zu einem Geschichtsverständnis, das gemeinsames ist? Es wird Horst Seehofer viel abverlangen, denn er wird es ja wohl nicht dabei belassen wollen, regelmäßig durch die Lande zu reisen, um die heimatlichen Lebensmittel zu verkosten. Das alleine wird es nicht sein. Das war aber ein Stück weit durchaus das, was Herr Söder mit seinen Besuchen in Bayern stiftete, ein heimatliches bayerisches Gefühl. Das wird in Deutschland insgesamt nicht so einfach gehen.
Das war der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke von der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Und auch literarisch soll es heute ein bisschen heimatlich klingen, aber bitte nicht kitschig. Erstes Beispiel Thomas Bernhard, Heimkehr.
Durch die Ebene geht es hinaus. Fremd sind sie alle, der Baum und das Haus. Mir schwankt das Land. Auf dunklen Höhen sehe ich wie Grazien Wolken gehen. Die Täler fließen in das Grün, wo sich die alten Bauern mühen. Die Höfe werden langsam klein. Bald wird es gut und Abend sein. Bald bin ich dort. Nur noch das Band der Hügel und den fernen Rand. Die Zwiebeltürme, die verstreut ins Blaue ragen. Welche Zeit! O wunderbarer Augenblick! Nicht ein Gedanke geht zurück. Die Welt da hinten war nicht gut, noch treibt sie endlos mir im Blut, und wieder spür ich's, wie sie krankt, da meine Seele heimwärts wankt. Fort, fort, wie Schuppen fällt das Dunkel ab, So steigt der Mensch aus seinem Grab. Das Heu, die Ruh, ich darf hinein. Fürs ganze Leben soll es sein.
HR2 Kultur, der Tag. Heimat, ein Wort macht Politik. Und diese Idee spricht sich langsam rum. Auch in Hessen ist sie inzwischen angekommen. Ein eigener Minister dafür ist in Wiesbaden noch nicht geplant. Aber das Thema wird systematisch besetzt. Land hat Zukunft, Heimat Hessen. So heißt es jetzt in Wiesbaden. Nikolaus Buschlüter zeigt uns, was dahinter steckt.
Der Begriff Heimat hat auch in der hessischen Staatskanzlei inzwischen eine Heimat gefunden. Seit dem vergangenen Herbst benutzt CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier den Ausdruck immer häufiger, besonders prominent in seiner letzten Neujahrsansprache.
Ich wünsche mir, dass Hessen für alle Menschen in unserem Land nicht nur ein Ort ist, sondern eine Heimat. Eine liebenswerte und lebenswerte Heimat für Jung und Alt, für Familien und Alleinstehende, für Menschen, die schon immer hier gelebt haben und die, die neu zu uns kommen. Für Menschen in der Stadt und auf dem Land. Kurzum, eine Heimat, in der wir uns zu Hause fühlen.
Die extensive Verwendung des Begriffs Heimat durch den Landesvater dürfte nicht zuletzt mit den Ergebnissen einer Umfrage zusammenhängen. Diese mit dem Namen Zukunftsmonitor befragt jedes Jahr etwas mehr als 1000 Bürger zu aktuellen Themen. Die Fragen kommen von der Landesregierung, die Staatskanzlei ist auch der Auftraggeber der Befragung. Bei der Frage, wie wichtig ist für Sie Heimat, antworteten 57% der Befragten sehr wichtig und 34% eher wichtig. Macht zusammen also stolze 91%. 96% sagten außerdem, der Begriff Heimat habe für sie eine positive Bedeutung. Grund genug für den hessischen Ministerpräsidenten, aus der Umfrage umgehend Konsequenzen zu ziehen.
Heimat ist, wenn Sie so wollen, ein Leitbegriff für die Menschen und deshalb ist das für uns eine wichtige Aufgabe, dass wir eben alle Teile Hessens und eben auch und gerade den ländlichen Raum ganz besonders in den Blick nehmen.
Denn, so Bouffier weiter, in der gleichen Umfrage sagten knapp 70% der Befragten, sie würden lieber im ländlichen Raum als in einer Großstadt leben. Flugs stampfte die Landesregierung das Programm Land hat Zukunft, Heimat Hessen aus dem Boden, für das sie in den nächsten Jahren 1,8 Milliarden Euro bereitstellt. Bei näherer Betrachtung stellte sich diese Mammutförderung jedoch als Potpourri vieler schon bekannter Maßnahmen für den ländlichen Raum heraus. Und frisches Geld für die Offensive gibt es nicht 1,8 Milliarden, sondern lediglich 300 Millionen Euro. Zum Beispiel für den Ausbau der Gesundheitsversorgung und für den öffentlichen Personennahverkehr auf dem Land. Ein Heimatministerium taucht in den neuen Plänen aber nicht auf, räumt sogar der Ministerpräsident ein.
Nein, wir haben nicht die Absicht, jetzt sozusagen mit der Schaffung eines Ministeriums oder der Umbenennung eines Ministeriums die Aufmerksamkeit darauf zu richten. Das könnte man machen, aber zum einen scheint mir das nicht so entscheidend. Wichtiger ist, dass wir was Konkretes machen und die Beispiele sind eben genannt worden.
Die mitregierenden Grünen machen übrigens eher selten von dem Begriff Heimat Gebrauch. Sie messen dem Wort keine große regionale Bedeutung zu. Heimisch könnte sich schließlich auch jemand in einem Verein oder in einer Kultur fühlen, sagen sie. Der grüne Wirtschaftsminister Al-Wazir zum Beispiel benutzte das Wort bei der Vorstellung der Heimatoffensive gerade nur einmal.
Dass das Land wirklich Zukunft hat und dass Hessen Heimat für alle ist.
In Erinnerung wird sicherlich auch eine Wortschöpfung der CDU-Pressestelle im Zusammenhang mit der Heimatkampagne bleiben. Heimat hat auf dem Land eine Zukunft, titelte sie in einer Mitteilung. Selbst Volker Bouffier hatte mit diesem PR-Sprech so seine Schwierigkeiten.
Deshalb kann man auch sagen, gut Zukunft, gute Heimat in Hessen. Und genau dies wollen wir mit dem, was wir Ihnen hier vorstellen, fortführen und auch mit neuen Akzenten versehen.
Auch in Hessen wird die Heimat entdeckt. Und wer hat's erfunden? Die Bayern waren's. Seit 2014 gibt es da bereits einen Heimatminister. Was hat's gebracht? Das fragen wir Nikolaus Neumeier, Redaktionsleiter Landespolitik im Bayerischen Rundfunk. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Markus Söder ist im Kabinett für Heimat zuständig, im Hauptberuf Finanzminister. Das ist ja schon ein Fulltime-Job. Also ist der Begriff Heimatminister nur ein hübscher Zusatz auf der Visitenkarte oder ist das mehr?
Man kann natürlich auch sagen, Markus Söder hat etwas daraus gemacht, als die Idee entstanden ist. Das war im Zusammenhang mit der Rückkehr von Ilse Aigner aus Berlin nach Bayern. da schwang schon so etwas wie ein Ministerium oder ein Zusatz für Dirndl und Lederhose und Brauchtum so durch das Land. Ich weiß noch nicht recht, ob Horst Seehofer damals selbst genau eine Vorstellung hatte, was er damit wollte. Söder hat etwas daraus gemacht und ganz entscheidend war, und er ist am Finanzministerium, an dem das angesiedelt ist, hängt der Begriff des Heimatministeriums sehr stark mit der Raumordnung zusammen. Digitalisierung, Ausbau des Breitbandnetzes, aber eben auch mit der Raumordnung, das heißt mit der Gestaltung und Planung des gesamten Landes. Wo setzt man Ecktürme, wo setzt man Schwerpunkte, wo setzt man Cluster? Das ist ein zentrales Element dieses Ministeriums.
Gut, das kann man natürlich auch im Bauministerium oder Wirtschaftsministerium oder sonst wo ansiedeln. Also machen wir es konkret. Was hat sich in Bayern geändert, seit es dieses Heimatministerium gibt?
Also zum einen ist die Digitalisierung, der Ausbau des Breitbandnetzes vorangetrieben worden. Aber das sagen Sie richtig, das könnte auch ein Wirtschaftsminister zum Beispiel vorantreiben. Ich glaube, in der Wahrnehmung hat sich viel verändert. Es wurden Behörden verlagert, es wurden zwei Ministeriumsteile verlagert. Eines vom Finanzministerium, dieses Heimatministerium, diese Außenstelle sitzt in Nürnberg. Jetzt wird das Gesundheitsministerium verlagert. Das hat, würde ich sagen, so etwas wie eine Wertschätzung in eine Region gebracht oder in die Regionen gebracht. Und man muss schon auch sehen, Bayern ist ein zentralistisches Land. Viele blicken hier sehr neidisch, manchmal auch ärgerlich Richtung München. Hier fließt alles zusammen, hier wird Geld verdient, hier gibt es die tollen Jobs. Und man fühlt sich manchmal etwas abgehängt. Das ist nicht in der Region Nürnberg so, aber durchaus so, wenn Sie in Niederbayern, Bayerischer Wald, entlang der böhmisch-bayerischen Grenze fahren oder nach Oberfranken fahren. Dort gibt es dieses Gefühl, abgehängt zu sein. Da gibt es eine Abwanderung oder gab es eine Abwanderung. Und dem sollte eben dieses Heimatministerium auch entgegenwirken. Und es ist zunächst sicher eine Frage der Wertschätzung, wie wird man wahrgenommen? Und die Wahrnehmung ist sicher so, es ist nicht nur mehr München, das entscheidet.
Aber in der Wahrnehmung, in der Diskussion ist es ja eigentlich eher so, dass man den Eindruck hat, eigentlich geht es bei diesem Begriff Heimatministerium eher darum, den Rechtspopulisten das Wasser abzugraben. Ist da was dran?
Ja, da ist sicher was dran. Ich glaube, auch wenn man jetzt auf Horst Seehofer blickt und seine möglicherweise künftige Aufgabe als Bundesinnenminister, da geht es sicher ganz stark darum, den Rechten das Wasser abzugraben, die ja auch daraus Nahrung schöpfen, indem sie eben sagen können, die anderen haben euch ja schon längst aufgegeben, wir sind vor euch da. Das ist ein Phänomen, das man ja auch in Sachsen zum Beispiel beobachten kann. Ob das so fruchtet, das ist die andere Sache. Es gibt bei der letzten Bundestagswahl die Situation in Bayern, dass in Regionen die AfD sehr stark zugelegt hat, indem gerade diese Heimatstrategie oder diese Regionalisierungsstrategie sehr intensiv umgesetzt wurde mit Hochschulen, mit Arbeitsplätzen. Dort boomt eigentlich die Region, da gibt es kaum Arbeitslose. Dennoch herrschte dort das Gefühl, dass man vielleicht überfremdet wird, obwohl das mit Zahlen überhaupt nicht zu hinterlegen ist. Also ich glaube, es ist leicht für populistische Parteien, zumindest in Wahlkampfzeiten, immer auch für sich eine Rendite einzuholen, egal ob das unterfüttert ist oder nicht, weil viele vielleicht gar nicht mehr darauf achten, was die Fakten sind. Aber es ist Teil dieser Strategie, die allerdings schon vor Gründung des Heimatministeriums eingesetzt hat. Also im ganzen Land vor allem Bildungsstätten zu errichten, Fachhochschulen. Die Städte nennen sich Hochschulstädte. Und das führt schon auch zu einer Selbstwertschätzung, auch die hier auch gestiegen ist.
Und dadurch kann man Rechtspopulisten zurückdrängen? Glauben Sie das?
Das weiß ich eben nicht. Also ich glaube schon, dass es zumindest Menschen gibt, die vielleicht ihr Kreuz bei der AfD machen, die sich abgehängt fühlen. Es gab ja auch im Zusammenhang mit der amerikanischen Präsidentschaftswahl Analysen, dass hier viele Menschen sich übergangen gefühlt haben. Man sagt, zu uns kommt niemand mehr, keine Journalisten mehr. Wenn, dann kommen die Journalisten, wenn das Kind mit dem Bade schon ausgeschüttet ist. Also das ist wahrscheinlich ein sehr langwieriger Prozess, aber ich denke, das ist nur eine Vermutung, es gibt sicher keine Belege, auch in Bayern nicht, eine Vermutung, dass jemand, der das Gefühl hat, bei uns passiert gar nichts mehr, der langsam merkt, da passiert doch wieder etwas, dann auch vielleicht sich überlegt, ob es wirklich klug ist, einer populistischen Partei ihr Kreuz zu geben. Vielleicht noch ein Beispiel, ja?
Gerne.
Vielleicht noch ein Beispiel. Im letzten Jahr gab es die Einrichtung von 3 digitalen Dörfern. Im Bayerischen Wald wurden die eingerichtet. Der Gedanke dahinter ist der, dass dort auch Menschen leben, die dort weiterleben wollen und gut leben wollen, bei denen aber der Facharzt zum Beispiel 60, 70 Kilometer weit entfernt ist, bei denen die Mobilität extrem schlecht ausgeprägt ist, das Angebot an Handel, Handwerk auch sehr schlecht ausgeprägt ist. Dort versucht man über Internetdienstleistungen vieles zu beheben, was vor Ort nicht mehr ist. Das ist keine bayerische Idee. Dieses Konzept gibt es wohl schon in Rheinland-Pfalz, auch wissenschaftlich unterfüttert. Und das sind ja auch diese Regionen, in denen dieses Gefühl ja auch entstehen kann. Um uns kümmert sich keiner mehr. Die in München, 200 Kilometer weiter weg, die verdienen toll, bei uns passiert nichts mehr.
Und das Ganze, diese Idee mit dem Heimatministerium, es ist eben keine Idee aus dem Bierzelt mal eben so an einem Abend erfunden, sondern es gab eine richtige wissenschaftliche Vorarbeit von der Verwaltungshochschule in Speyer. Welche Idee steckt dahinter?
Die Idee steckt dahinter, dass eben das ganze Land sich entwickeln muss und dass es nicht dazu kommen darf, dass es Regionen gibt, in denen die Menschen abwandern und keine Entwicklung mehr stattfindet. Diese Regionen gibt es, die gibt es auch in Bayern. Es gibt Dörfer, da kauft inzwischen der Staat die leerstehenden Häuser auf, weil sich keiner mehr dafür interessiert, weil auch kein Erbe diese Häuser haben will. Und diesen Trend versucht man mit definitiv auch mit der Gründung von Hochschulen, das ist ein wesentliches Element bei diesem Konzept hier, auch dem entgegenzuarbeiten. Es gibt vielleicht den klassischen Fall in Bayern, das ist die Region Hof in Oberfranken, die war lange auch verschrien als Bayerisch-Sibirien. Ein Klischee, auch weil es dort manchmal etwas kalt ist, weil man im Königreich auch Beamte dort zwangshinversetzt hatte, aber die hatten das Image, da geht man nicht hin, da geht man weg. Und diese Region hat massiv an Menschen verloren. Allein die Stadt Hof, ich glaube bis zu 20.000 Menschen, sind dort abgewandert. Und dort wurden Hochschulen angesiedelt. Dort haben sich dann auch Zentren gebildet für Wirtschaftsansiedlung. Das sind immer auch kleine Cluster, so muss man schon auch sehen. Das ist nie der große Aufschlag mit gleich 500 Mitarbeitern. Das sind auch manchmal kleine Behörden mit 20, 30 Mitarbeitern, die hier einen Nukleus bilden. Aber in Hof hat sich etwas verändert. Die Stadt hat sich verändert. Es ist lebendiger, es ist bunter geworden, auch wenn die immer noch kämpfen. Also die sind noch nicht über dem Berg. Aber das ist ein klassisches Beispiel und darauf setzt eigentlich diese Konzeption.
Nur wärmer geworden ist es wahrscheinlich dort noch nicht. Nikolaus Neumeier, Redaktionsleiter Landespolitik im Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank. Und auch das folgende Gedicht könnte vielleicht auf den Fluren des Heimatministeriums in München hängen oder demnächst in Berlin. Zafer Senocak ist ein in Deutschland lebender Schriftsteller türkischer Herkunft und das bedeutet für ihn, er hat nicht nur eine Heimat und das tut manchmal weh.
Ich habe meine Füße auf 2 Planeten. Wenn sie sich in Bewegung setzen, zerren sie mich mit. Ich falle. Ich trage 2 Welten in mir, aber keine ist ganz. Sie bluten ständig. Die Grenze verläuft mitten durch meine Zunge. Ich rüttele daran wie ein Häftling. Das Spiel an einer Wunde.
Heimat, ein Wort macht Politik. HR2 Kultur, der Tag. Und wo taucht dieser Begriff öfter auf als in der volkstümlichen Musik? Die Botschaft in den Schunkelliedern, die ist so einfach wie klar. Rainer Dachselt.
Eine Heimat, die braucht jeder. Das Herz der Heimat.
Die Heimat, die Heimat.
Die Heimat, die Heimat. Überall erklingt das Lied der Heimat, vor allem um 20.15 Uhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm. Die Anwesenden schunkeln beseelt und scheinen zu wissen, worum es geht. Wir aber fragen, was ist denn diese Heimat, die manchen Menschen so ans Herz geht? Eine Antwort von vielen.
Heimatland.
Und dieses Heimatland ist, wie uns von kundiger Seite versichert wird, der Ort, wo meine Wiege stand. Den nenne ich die Heimat oder mit diesem gewissen Schmelz.
Die Heimat.
Warum aber brauche ich außer Zuhause oder Geburtsort noch ein weiteres Wort für die Gegend, aus der ich stamme? Doch nicht nur,
weil ich hier geboren bin.
Nein, weil die Heimat eben nicht nur im Pass, sondern im Herzen ihren Platz haben soll. Sie soll starke Gefühle auslösen, die sich in heftigen Fällen bis zur Inbrunst steigern.
Heimat, Erde.
Solche beeindruckenden musikalischen Beispiele führen uns zu etwa folgender Definition. Heimat ist, wenn es einem kalt den Rücken herunterläuft. Die größtenteils schon älteren Menschen im Fernsehen verstehen das sofort. Jüngere nicht so schnell, wie Heimatexperte Günther Wewel berichtet.
Der kleine Nachbarjunge hat gestern mich gefragt, erklär mir, was ist Heimat? Da hab ich ihm gesagt.
Ja, was hat er ihm gesagt? Kleine Nachbarjungen sind in der Regel nicht empfänglich für Terzgesang im Dreivierteltakt. Die wollen echte Argumente.
Heimat ist die Kirche dort am Hang. Heimat ist ihr Abendglockenklang.
Das wird den Nachbarjungen natürlich vor allem überzeugen, wenn er Ministrant ist. Aber auch der ortsansässige Konfessionslose kann am puren Glockenklang so etwas wie Heimatgefühle entwickeln.
Heimat ist ein Trost bei allen Sorgen. Sie hält dich geborgen in deinem Lebenslauf.
Ich habe immer gemeint, das tun Mama und Papa, denkt der Nachbarjunge, und damit liegt er ganz richtig. Die Heimat, das ist, wenn ich mir meinen Geburtsort als Mama und Papa vorstelle und ihn richtig lieb habe. Die Hoffnung, dass mich der Abendglockenklang oder wahlweise Berge und Täler trösten und geborgen halten, erfüllt sich aber nur unter einer Voraussetzung.
Heimat ist, wo dich der Nachbar grüßt.
Wenn er das nicht tut, zum Beispiel weil du erst in vierter Generation da wohnst oder weil du mit einem merkwürdigen Akzent sprichst oder eine komische Nase hast oder sonst wie nicht grußwürdig erscheinst, dann ist es nichts mit der Heimat. Denn eins steht fest.
Heimat ist, wo dich die Menschen mögen.
Wenn das nirgendwo der Fall ist, dann bist du eben heimatlos und musst dir etwas anderes suchen, das diese wohligen Gefühle auslöst. Hat der kleine Nachbarjunge das verstanden? Dann wird er sich wahrscheinlich bemühen, sehr, sehr lieb zu sein, damit man ihn später in der Heimat noch grüßt, wenn man ihn wiedererkennt. Oder wenn er die Heimat wiedererkennt. Im Lied heißt es:
Die Rosen der Heimat, sie blühten.
Heute können sie das aber nicht mehr, weil da ein Autobahnzubringer ist. Die Heimat hält immer weniger Leute geborgen, weil sie in den meisten Fällen eine verlorene Heimat ist. Das wird der kleine Nachbarjunge auch bald merken. Und dann wird ihm auffallen, dass die Heimat der Heimatlieder noch nicht einmal verloren ist, sondern nie existiert hat. Dass ein echter Schwarzwälder niemals so etwas singen würde.
O Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön?
Denn das ist kein Mittelgebirge, sondern nur die Plastikdekoration für eine ziemlich unwürdige Seniorenheimat. Dort möchte der kleine Nachbarjunge aber niemals wohnen und deswegen wird er fein unterscheiden zwischen der
Heimat
und der Heimat, die er vielleicht schon hat, vielleicht aber auch erst findet oder sogar selbst gründet.
Interessant, eine Heimat, die man schon immer hat oder aber eine, die man selbst findet, vielleicht sogar selbst gründet. Kann man das, selbst eine Heimat gründen? Gar nicht so einfach und damit beschäftigt sich der Autor Daniel Schreiber in seinem Buch Zuhause, die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ursprünglich kommen Sie aus Mecklenburg-Vorpommern, das wurde Ihnen zu eng. Sie haben sich Ihr Zuhause gesucht in New York, in London und in Berlin. Aber ist es in solchen Metropolen nicht besonders schwer, sein Zuhause zu finden? Geht man da nicht unter alleine?
Ich glaube, es hängt vom Temperament ab. Das Interessante an dem Begriff des Zuhauses oder an der Idee von Zuhause, dass es für jeden unterschiedlich ist. Das heißt, wenn Sie 100 Menschen fragen, was ein Zuhause für diese Menschen ist, dann bekommen Sie 100 verschiedene Antworten. Das ist ja gut so, weil wir alle natürlich andere Biografien haben, andere psychologische Prädispositionen, andere Ideen davon, was ein glückliches Leben ist.
Und was ist es für Sie? Waren Sie in New York und in London zu Hause?
Ja, in New York habe ich länger gelebt und da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und als ich nach Berlin zurückzog, hatte ich Schwierigkeiten damit. Und irgendwann hat es dazu geführt, dass ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, in dem es genau darum geht, wie man ein Zuhause finden kann, was ein Zuhause heute noch ist, in dem es auch darum geht, was Heimat ist und was Heimat nicht ist. Und in dem es darum geht, wie man sich schließlich ein Zuhause bauen kann.
Das heißt, Sie haben das Buch auch benötigt, um sich in Berlin zu Hause zu fühlen?
Ach, nicht unbedingt. Man sagt ja oft, dass Schreiben Therapie ist, aber es stimmt nicht. Schreiben ist immer anstrengend.
Aber sind Sie denn in Berlin jetzt zu Hause?
Ja, bin ich, würde ich sagen.
Können Sie
ja.
das beschreiben? Was ist Ihr Zuhause? in Berlin?
Ich wohne in Neukölln. Ich habe eine sehr schöne Wohnung, sehr viel Glück gehabt und einer großen Terrasse, wo ich viele Pflanzen ziehe.
Die Terrasse ist das Zuhause, verstehe. Genau. Warum vermeiden Sie im Titel Ihres Buches das schöne Wort Heimat? Zuhause klingt doch viel sperriger.
Kommt auf die Perspektive an. Also ich finde das Wort Heimat auch nicht so schön.
Warum nicht?
Das Interessante ist, das Buch sollte erst Heimat heißen. Und ich finde das Wort Heimat nicht so schön, weil ich mich sehr lange mit auseinandergesetzt habe und geschaut habe, was es bedeutet und was es bedeutet hat und was es bedeuten kann.
Nämlich, können Sie das vertiefen? Was stört Sie an dem Begriff Heimat?
Wie gesagt, das Buch sollte erst Heimat heißen und ich habe es angefangen zu schreiben mit dem Gefühl, dass dieses Wort plötzlich wieder auftaucht, überall, als krisenvertreibenden Spruch auf Topflappen und Geschirrhandtüchern, in Parteiprogrammen, in Café- und Restaurantnamen. Und ich fand das faszinierend, weil es, als ich das angefangen habe zu schreiben, das Buch, das war ein Wort, das viele Leute nicht unironisch benutzt hätten oder nicht ohne imaginäre Anführungszeichen. Ich habe mich dann kulturhistorisch damit auseinandergesetzt und das Interessante an dem Begriff ist, dass Menschen eigentlich nur dann über Heimat sprechen, wenn sie glauben, so etwas wie eine Heimat verloren zu haben. Mhm. Das Sprechen über Heimat ist in dem Sinne ein Symptom, kann man sagen, ein Symptom für kollektive Entwurzelungsgefühle. Und das war schon immer so. Also zum ersten Mal kann man das festmachen, Ende des 18., zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als dieser Begriff, der lange nur Wohnort oder Geburtsort oder Landstrich, in dem man wohnte, hieß, plötzlich romantisch verklärt wurde. Und diese romantische und idyllische Verklärung dieses Begriffs war sehr eindeutig eine Reaktion auf die Landflucht, auf die Industrialisierung, auf die verschiedenen Kriege, die dieses Kleinstaaten Europa immer wieder heimsuchten und den einzelnen Staaten neue Identitäten aufdrückten. Und in dem Sinne beschrieb dieses Wort damals etwas, was es gar nicht mehr gab und was es genau genommen auch nie gegeben hat. Und diese Irrealität, diese Idee von einem rückwärtsgewandten Sehnsuchtsort zieht sich durch die gesamte Kulturgeschichte des Heimatbegriffs in Deutschland.
Wahrscheinlich würde sich Ihr Buch besser verkaufen, wenn Sie es Heimat nennen würden, oder?
Es hat sich schon so relativ gut verkauft. Ja. Und ich bin da froh drüber, dass wir es nicht Heimat genannt haben.
Wie finden Sie dann die Idee, einen Bundesheimatminister einzurichten in Berlin?
Ich finde es eine sehr schlechte Idee. Das fängt zum einen damit an, dass der Begriff eine lange Geschichte politischer Instrumentalisierung hinter sich hat. Im Grunde kam kein politisches System in Deutschland ohne diesen Begriff aus und ohne diese Instrumentalisierung dieses Begriffs. Man muss da nicht gleich an die Blut- und Bodenideologie während der NS-Zeit denken, sondern auch die DDR hatte, da spielte der Begriff eine große Rolle. Er wurde so als Mittel zur politischen Indoktrination benutzt, im Heimatkundeunterricht zum Beispiel, den ich selbst noch mitgemacht habe. Man kann an die weiß gewaschenen Heimatfilme in der frühen BRD denken, in denen man versuchte, eine schmutzige Vergangenheit zu vergessen. Ja, und dementsprechend, der Begriff kommt mit einer Last. Und ich glaube, dass, wenn wir heute über Heimat sprechen, viele Menschen einfach den Begriff der Heimat mit dem Begriff des Zuhauses verwechseln.
Vielleicht muss man diesen Begriff ja gar nicht so ideologisch sehen. Also der Heimatminister hat ja auch den ganz praktischen Sinn, den ländlichen Raum wieder zu stärken, den Sie ja selber verlassen haben. Also könnten Sie sich vorstellen, dass ein Heimatminister sich irgendwas einfallen lässt, damit Sie eines Tages vielleicht doch zurückziehen nach Mecklenburg-Vorpommern?
Sie sagen, dass man den Begriff nicht ideologisch sehen muss, aber der Begriff ist ideologisch. Mhm. Und wir sprechen gerade über diesen Begriff, weil der rechte Rand dieser Gesellschaft sehr lange und sehr laut darauf gepocht hat, dass wir über diesen Begriff sprechen. Und dass Herr Seehofer, das Innenministerium, das ja schon immer per Definition ein Heimatministerium war und ist, jetzt auch Heimatministerium nennen muss, hat natürlich auch damit zu tun, dass er diesen Begriff diesem rechten Rand entziehen möchte. Was niemals funktionieren wird, weil man kann natürlich der politischen Instrumentalisierung einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft keine eigene politische Instrumentalisierung entgegenstellen und davon ausgehen, dass das funktioniert.
Aber finden Sie, dass man diesen Begriff dann dem rechten Rand überlassen darf?
Ich denke, man sollte dem Begriff dem rechten Rand überlassen. Denn wenn wir diesen Begriff praktisch adeln, indem wir so tun, als würden viele Menschen in unserer Gesellschaft keinen Rassismus damit meinen. Wenn wir so tun, als würden viele Menschen in unserer Gesellschaft diesen Begriff Begriff nicht als eine Chiffre für Ausgrenzung benutzen, für ein bestimmtes fremdenfeindliches, populistisches Gedankengut, dann verkennen wir damit etwas. Und es ist total wichtig, dieses kollektive Entwurzelungsgefühl zu adressieren. Und das kann man sehr gut. Und man kann das da auch politisch sehr gut agieren. Und man braucht diesen Heimatbegriff nicht. Und ich glaube, es würde uns sehr viel besser gehen, wenn wir die Probleme direkt benennen würden und direkt angehen würden, anstatt solche schwummerigen Begriffe aufzugreifen, von denen niemand wirklich genau weiß, was sie heißen.
Das heißt, Sie werden, auch wenn Sie jetzt noch 20, 30 Jahre in Berlin leben, werden nie sagen, das ist meine Heimat.
Nee, bin ich sehr sicher.
Das war Daniel Schreiber, Autor des Buches Zuhause, die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen. Diese Suche kann ja vielleicht auch so ausgehen wie bei Thomas Brasch, Heimat.
Was ich habe, will ich nicht verlieren. Aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Heimat, ein Wort macht Politik. Und dieser Begriff ist zumindest für eines gut, das haben wir schon gehört, er polarisiert. Und genau das ist ja vielleicht auch gewollt. Und als in Berlin verkündet wurde, dass wir einen Bundesheimatminister bekommen sollen, da löste das im Internet gleich eine heftige, lebhafte Diskussion aus. Zum Beispiel bei Twitter. Ein Heimatministerium in Berlin?
Das kommt nicht bei allen gut an, vor allem nicht bei Sebastian Koch, Landesgeschäftsführer der Berliner Linken. Die Betonung von Heimat in der Politik werde seiner Meinung nach von Rechten verwendet, um einen Unterschied zu markieren.
Zwischen denen, die schon länger hier leben und denen, die neu hinzugekommen sind. Der Begriff ist daher mindestens unsensibel, wenn nicht völlig deplatziert.
Die grüne Politikerin Simone Peter tweetet:
Um Himmels Willen, nein. Ein Heimatministerium? Wir sind doch nicht in Bayern oder bei Trump. Da verliere ich allen Respekt vor der GroKo.
Aber Schluss mit den GroKo-Deals-Tränen und mehr aus der Twitter-Welt, die heiß unter dem Hashtag Heimatministerium darüber spekuliert, was wohl die Aufgaben des neuen Amts sein könnten. Hans hat da schon ganz konkrete Ideen. Er tweetet:
Was macht so ein Hashtag Heimatministerium eigentlich? Trachtenwettbewerbe, die schönste Bäuerin küren, mehr Heimat im Osten schaffen?
Ja, Field 15 weist darauf auch keine richtige Antwort. Sie hält das ganze Ministerium eher für einen schlechten Scherz.
Heimatministerium? Ein Bayer als Bundesminister? Okay, lass uns noch einen schwäbischen Minister für Hochdeutsch und einen Thüringer Minister für Seefahrt ernennen. Und der Witz ist komplett.
Marco Buschmann hat da eine ganz andere Sorge.
Die Hashtag GroKo hält ein Hashtag Heimatministerium für wichtiger als ein Hashtag Digitalministerium? Zukunft geht anders.
Gisela Haas hingegen hat eine eigene Vorstellung davon, was es mit dem Heimatministerium auf sich haben könnte. Sie tweetet:
Das Heimatministerium wurde als kluger Schachzug eingeführt, um Hashtag Heimat zu heucheln und Hashtag AfD-Wähler zurückzugewinnen. Für wie dämlich hält man Wähler? Ernst gemeinte Frage an @CSU.
Weiter geht es durch den Twitter-Dschungel, der allerdings nicht nur Spott übrig hat. Julian Nietzer tweetet:
Wenn Hashtag Heimatministerium bedeutet, strukturschwache Regionen zu stärken, öffentlichen Nahverkehr aufrechtzuerhalten, Jugendclubs auf dem Land zu unterstützen und nicht zuletzt auch zum Beispiel die Verwendung von Regionalsprachen zu fördern, dann gerne.
Katrin Hilger hingegen denkt darüber nach, was der Begriff Heimat eigentlich bedeutet. Sie tweetet unter dem Hashtag Heimat:
Da die Linke versäumt hat, den Begriff Hashtag Heimat zu modernisieren und positiv zu besetzen, hat jetzt halt Mitte-Rechts zugegriffen. Auch wenn ihr es nicht glaubt, der Mehrheit in Deutschland bedeutet das Wort etwas.
Franziska von Werder hat für uns die Twitter-Reaktionen auf den geplanten Bundesheimatminister zusammengefasst. Es wird also viel und gerne gelästert über den Begriff Heimat. Einer, der das nicht tut, ist Herbert Prantl. Er leitet das Meinungsressort der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie haben mal in einem Kommentar geschrieben, das Wort Heimat gehört zu den schönsten der deutschen Sprache. Was mögen Sie an diesem Wort so sehr?
Ich mag daran, dass es eigentlich das Gegenteil von heimatlos ist. Wer will schon heimatlos sein? Also ist Heimat für mich das Gefühl, das Geborgenheit, Aufgehobenheit verkörpert. Und ich weiß nicht, warum Leute, die sich links nennen, etwas gegen Geborgenheit und gegen Aufgehobenheit haben. Es ist eigentlich das Gefühl, dass auch ein guter Sozialist, ein guter Sozialdemokrat, ein guter Linker den Leuten vermitteln will. Und die Politik, die er machen will, ist eine heimatliche Politik. Es geht, das hat ja vorher die Twitterin so schön gesagt, es geht auch darum, Entvölkerung, ein Problem vor allem im Osten Deutschlands, dem entgegenzutreten. Entvölkerung ist kein Naturgesetz, ist eine Folge davon, dass Arbeit und Leben dort nicht vereinbar sind. Also muss man sich fragen, wenn es um Heimatpolitik geht, und Heimatpolitik ist nichts Braunes, pflegt nicht irgendwie braune Ecken, das ist keine Politik für Nationalisten und Rechtspopulisten. Es ist ein, auch nicht Blut und Boden, nicht Retro-Look. Es ist eine Politik für die Menschen, und zwar, dass Politik so ausschaut, dass man sich einigermaßen wohlfühlen kann in seinem Land. Und deswegen ist Heimatpolitik letztendlich eine gute und kluge Politik, weil sie der Entvölkerung auf dem Land entgegentritt, weil sie gute Strukturpolitik macht. Das muss Heimatpolitik leisten. Sie muss alles dran setzen, dass junge Menschen hier leben und arbeiten können. Das ist Heimatpolitik, nicht ein schwülstiges Gefasel.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum der Begriff Heimat so einen Beißreflex auslöst?
Naja, weil das Wort Heimat in Deutschland wirklich so lange verkitscht und verklärt worden ist, sodass aus einem Wort der Geborgenheit ein Wort der Verlogenheit geworden ist. Es wurde zu einem Wort, das vor allem Deutschtümler gern gebrauchten, ein ungutes Wort, das vor allem in den ranzigen Ecken der Gesellschaft zu Hause war. Und die Politik, die kluge Politik hat viel zu lange das Wort Heimat den Braunen und den Reaktionären und den Nationalisten überlassen. Wenn es um Digitalisierung geht, auch Digitalisierung ist Heimatpolitik, weil diese gute Digitalpolitik dafür sorgt, dass die Heimat Heimat bleibt und dass die Menschen sich einigermaßen zurechtfinden in den modernen Entwicklungen. Es geht darum, dass in einer Welt, die auf Beschleunigung gegründet ist, auf Flexibilität und Konkurrenz, dass den Leuten die innere Heimat nicht verloren geht. Und deswegen ist eine gute Heimatpolitik wirklich eine Querschnittspolitik, die Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Mietpolitik, Wohnungsbaupolitik mit beinhaltet. Wenn das jemand klug macht und nicht irgendwie Trachtenvereinspolitik macht und Volksmusikpolitik, dann ist es eine unglaublich wichtige und gute Politik.
Das heißt, Sie sind der Meinung, man darf es eben nicht den Rechtspopulisten überlassen, diesen Begriff Heimat?
Natürlich nicht. Und wenn das Wort Heimat in den letzten Monaten und vielleicht Jahren wieder etwas geschafft hat, dann, dass es ein Begriff ist, der wieder positiver aufgeladen ist. Man hat es, glaube ich, schon ein bisschen geschafft, den Rechtsaußenleuten, den Blut- und Bodenleuten dieses Wort Heimat wegzunehmen. Es geht jetzt nicht bloß um das Wort, sondern es geht darum, Politik zu machen, die ja der Entheimatung entgegentritt.
Von Ihnen stammt auch ein Büchlein mit dem leicht ironischen Titel Gebrauchsanweisung für Populisten. Ich habe es hier liegen. Auch da beschäftigen Sie sich ja mit dem Heimatbegriff. Das heißt also, Heimat ist schon was für Populisten.
Ja, wobei ich für mich der Populist nicht der Reaktionär ist, der irgendwo mit Grundrechten, mit Integration nichts am Hut hat. Für mich ist populistische Politik nichts Schlechtes, sondern eine Politik, die den Menschen ihre Unsicherheit nimmt. Und ich meine wirklich, dass Menschen, die sich, und das gebrauche ich das Wort ganz bewusst, die sich beheimatet und geschützt und sicher fühlen. Dafür ist nämlich Heimatpolitik zuständig. Die haben dann auch die Kraft, den Heimatlosen und den Geflüchteten Geborgenheit zu geben und die aufzunehmen. Gute Heimatpolitik sorgt auch dafür, dass Flüchtlingspolitik vernünftig funktioniert. Da habe ich allerdings bei Horst Seehofer einige Zurückhaltung.
Also Heimatpolitik muss nicht gleich ausgrenzend sein.
Überhaupt nicht. Ich denke, Heimatpolitik ist eine Politik, die den Menschen das Gefühl gibt, ich habe den Boden unter den Füßen. Und wer Boden unter den Füßen hat, der ist auch in der Lage und der hat auch die Kraft, Geflüchtete aufzunehmen. Für mich ist Heimatpolitik auch gute Integrationspolitik.
Halten Sie denn einen Bundesheimatminister für eine gute Idee?
Ich halte es letztendlich für eine gute Idee, wenn er gute Politik macht. Es ist nicht per se gut, wenn, was weiß ich, es war vorher das Stichwort Trump, ist gefallen, wenn er Trumpsche Politik macht, wenn er versucht, der AfD nachzulaufen, dann bitte ein Heimatministerium sofort wieder vergessen. Aber wenn es eine Politik befruchtet, die sich überlegt, warum haben die Menschen das Gefühl, die innere Heimat geht ihnen verloren, wie muss Politik klug darauf reagieren, dann ist es ein Ministerium, das ich begrüße und das gute Politik machen kann, wenn Horst Seehofer nicht das Ministerium missbraucht, um AfD-Politik zu machen.
Bei Seehofer haben Sie gewisse Zweifel, sagen Sie schon zum zweiten Mal.
Ich habe gewisse Zweifel, weil ich erlebt habe, wie in den vergangenen 2-3 Jahren die Flüchtlings- und Ausländerpolitik der CSU ausgeschaut hat. Wenn Horst Seehofer meint, das ist Heimatpolitik, dann muss man ihm das Heimatministerium wegnehmen oder es erst ihm gar nicht geben.
Ist es denn wirklich ein Ministerium, das auch auf Bundesebene funktionieren kann? Ist das nicht, wenn überhaupt, dann ein Mittel für Landespolitik?
Ach nein, man sagt Landespolitik, weil man beim Wort Heimatpolitik tatsächlich an Trachtenvereine und an Brauchtumspflege denkt. Mhm. Darum geht es wirklich nicht. Es geht um eine kluge Sozialpolitik, es geht um eine kluge Arbeitsmarktpolitik, es geht um Strukturpolitik, es geht um eine Politik, die dafür sorgt, dass die jungen Leute nicht aus der Provinz weglaufen müssen, weil es dort keine Arbeit gibt. Das alles klug aufzufädeln und zusammenzupacken, das ist Heimatpolitik und das ist was völlig anderes als das, was ein Heimatminister in Bayern macht, wenn er irgendwelche Spenden verteilt und bei den Trachtenvereinen vorstellig wird.
Aber eine gute Arbeitsmarktpolitik erwarte ich vom Arbeitsminister und eine gute Wirtschaftspolitik erwarte ich vom Wirtschaftsminister. Wozu brauche ich dann auch noch den Heimatminister?
Ja, weil er auf bestimmte Dinge Wert legen kann. Wenn er erkannt hat, dass die jungen Menschen dort, wo sie zu Hause sind, irgendwo in der Provinz, irgendwo in Ostdeutschland nicht weiterkommen, kann er darauf Wert legen, in ganz anderer Weise, als es die bisherige Politik gemacht hat. Wir sehen ja an den Ergebnissen bisheriger Politik, dass etwas nicht funktioniert und dass die Art und Weise, wie die Leute sagen, mir geht meine Heimat verloren, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Ich habe das Gefühl, die bisherige Politik sieht die Probleme nicht genug. Da kann ein kluger Heimatminister auch seinen Kollegen Sozialminister, seinen Kollegen Wirtschaftsminister ein bisschen befruchten und ein bisschen Antrieb geben.
Gut, dann dürfen Sie zum Schluss mal so den Wunschzettel oder den Arbeitsauftrag für den neuen Minister, wie auch immer das sei, mal ausfüllen. Also was sollte der Bundesheimatminister als erstes anpacken?
Wenn ich die Landflucht betrachte und die Landflucht in Deutschland ist wirklich ein gewaltiges Problem, dann wäre für mich der erste Punkt für einen sogenannten Heimatminister, er muss alles daran setzen, dass junge Menschen in der Provinz leben und arbeiten können, dass sie nicht in die Großstädte pendeln müssen, dass die demografische Entwicklung, dass man die Dinge in ganz anderer Weise betrachtet als bisher und man Programme auflegt bundesweit, die Provinz stärken und die nicht dazu führen, dass die jungen Leute weiterhin in die Großstädte rennen müssen und dort die Mietpreise explodieren.
Herr Herbert Pantel, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, herzlichen Dank. Heimat, ein Wort macht Politik. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende in der hessischen Heimat oder wo auch immer Sie uns zugehört haben auf der Welt. Der Tag in dieser Woche in der Redaktion Anna Korwis, Angela Fitsch, Hadija Haruna Oehler und Dorothea Schuler. Mein Name Uwe Berndt. Tschüss.